Ja, es ist wunderbar, wenn man so ein bisschen gespannt ist drauf. Was kommt jetzt echt? Ich denke, das ist ganz eine gute Sache, wenn eine Kleingruppe, eine Gruppe zusammen sich Gedanken macht über einen Bibeltext. Wie können wir da einen Gottesdienst dazu machen? Wie können wir das darstellen, damit nachher die Predigt wirklich greifen kann? Und dann ist ja auch der Moment, ja, was predigt denn der Björn denn da drüber? Und ich kann mir vorstellen, dass das schon einen gespannt macht. Was will er jetzt zu diesem Text? Zu diesen beiden Versen. Was will er zu denen sagen? Und ich muss sagen, ihr habt das ganz hervorragend gemacht. Merci vielmals. Als ich so über den Text nachgedacht habe, ich muss es noch einschalten, ja, sonst geht das nicht. Dann, ja. Haben Sie es eingesteckt? Muss vielleicht nochmal zumachen und wieder auf. Jetzt ist es gut. So. Also. Als ich an den Text gedacht habe, dann ist mir in den Sinn gekommen, es gibt so verschiedene Filme, wo irgendeinem Bauer ein Haus irgendwie abbrennt oder so. Und dann kommen aus der ganzen Nachbarschaft kommen dann Leute und helfen so das Haus aufbauen. Und also ein typisches Bild ist so, wie sie die Rahmen von der Wand so zusammen aufbauen und so und dann nachher essen zusammen. Ich mag mich erinnern gerade an einen Film von Mel Gibson, The Patriot. Ganz am Schluss, die das gesehen haben, ihr Haus wird abgebrannt im Krieg. Und dann am Schluss sieht man, wie die Leute zusammenkommen, wo wie eine Gemeinschaft ist geworden. Und wo sie gemeinsam das Haus von ihm wieder aufbauen. Und das gibt es so verschiedene so Filme. Ich weiß nicht, ob ihr euch mögt erinnern, vor einem Jahr am Erntedankgottesdienst, ich glaube, das war vor einem Jahr, haben wir einen Film geschaut, die Ernte. Mögt ihr euch erinnern? Und mögt ihr euch erinnern, die Verzweiflung von dieser Familie, wo der Mann ist gestorben und die Ernte, die müsste eingebracht werden. Und dann mag ich mich erinnern, dann kommt die Szene, wo plötzlich fängt an, die Erde fängt an vibrieren und es fängt an zu donnern und plötzlich sieht man am Horizont kommt ein Mähdrescher nach dem anderen kommt zu fahren. Und mögt ihr euch erinnern, das Gefühl, das das gemacht hat? Das Gefühl, wo die anderen kommen. Einer nach dem anderen. Und das Bild, wo irgendwie 6, 7, 8 Mähdrescher nebeneinander die dreschen und dann nachher das Fest, das sie nachher haben gemeinsam, wo sie zusammen essen und wo die Gemeinschaft wieder näher zusammengebracht hat. Das ist so ein Bild von Gemeinschaft. Ein Bild von der Gemeinde, wie sie kann sein kann, wenn man einander dient. Wenn man füreinander da ist. Und wenn wir den Text anschauen und das lesen, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Sie lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder eine Kette hatte, ja, das haben wir ja heute vorhin gesehen, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Das ist ein Teil von dem Text, von dem ganzen Text, den wir anschauen. Und ich möchte jetzt nochmal zurückschauen auf die letzten zwei Predigten zu diesem Thema, weil es geht ja um Gemeinde. Es geht darum, was ist Gemeinde? Wie hat die Urgemeinde, die erste Gemeinde ausgesehen? Und wir lesen vorher, lesen wir, ja, wo bist du? Ja. Vorher lesen wir, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und das ist das Erste gewesen. Sie sind in der Lehre der Apostel. Gerade vorher ist Pfingsten gewesen. 3000 Leute sind dazugekommen. Und sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie haben gehört, was die Jünger, was sie erzählt haben, was sie gelehrt haben. Und in der Gemeinschaft Koinonia. Und das ist ja das, was nachher jetzt dann beschrieben wird. Gemeinschaftliches, wie haben wir das gesagt? Ein Teilhaber in Gemeinschaft, Teilhabe in Gemeinschaft. Also sie haben zusammengehört. Sie haben daran teilgehabt an der Gemeinde. Und im Brechen des Brotes, sie haben sich immer wieder auch zusammen gegessen und erinnert an das, was Jesus für sie da hat. Und in den Gebeten, sie haben gebetet und viel gebetet. Und dann, es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Hand der Apostel. Also das sind auch Zeichen und Wunder gewesen. Das haben wir vor 14 Tagen dann gehabt. Zeichen und Wunder, die immer auf Gott hinweisen. Immer. Sie weisen auf Gott hin und nicht auf den, der gerade die Freude hat, das Werkzeug zu sein von Gott. Und jetzt, alle gläubig geworden. Alle Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Vielleicht müssen wir zuerst einmal schauen, wie hat denn die Situation der Juden ausgesehen in dieser Zeit? Oder die Situation der Gemeinde in Jerusalem. Was ganz wichtig ist, dass wir sehen, da sind plötzlich innerhalb von einem Tag, innerhalb von einem Tag, ist die Gemeinschaft von vielleicht 150, sind es zuerst gewesen, auf 3000 angewachsen. Vielleicht sind es 3150. Aber das macht dann den Braten nicht feiss. Plötzlich sind 3000 Leute da. Und das müssen wir uns im Kopf haben. Und das sind alles Leute gewesen, die in und um Jerusalem herum gelebt haben. Und Jerusalem ist eine Stadt gewesen, sie war keine Handelsstadt zum Beispiel. Jerusalem liegt im Land inne, nicht wie Tel Aviv oder Haifa oder so, wo am Meer liegen, wo Handelsstädte sind. Jerusalem war eine Stadt, wo der Tempel war. Aber es war keine Handelsstadt. Und es war auch keine Stadt, wo es enorm viel Ackerland hatte rundherum. Es ist relativ hoch gelegen, Jerusalem. Also es hat viel auch Leute gehabt, die nicht so viel Geld hatten, die relativ arm sind gewesen. Und sie haben Zeit gebraucht, um sich überhaupt zu finden, um die Lehre der Apostel können überhaupt zu erfassen. Weil das sind 3000 Leute, die haben nichts gewusst von Jesus. Sie haben schon einiges gehört über Jesus. Sie haben vielleicht auch gehört von der Kreuzigung. Sie sind vielleicht sogar dabei gewesen. Haben wahrscheinlich sogar geschrauen. Kreuzige ihn. Aber sie haben keine Ahnung gehabt, um was es wirklich gegangen ist. Also haben sie wirklich Zeit gebraucht, um die ganze Lehre, das zu verstehen. Und was wir auch ganz wichtig auch sehen müssen, dass sie hat, die Gemeinde in Jerusalem hat immer einen besonderen Status gehabt. Weil das ist dort, von dort aus ist, das ist wie das Hauptquartier gewesen quasi. Da sind Apostel gewesen, die haben da gelebt. Und von da aus ist die Lehre auch ausgegangen. Das war die Leitung von der ganzen Christenheit eigentlich am Anfang. Und wir lesen das auch später in den Briefen, wie auch Geld gesammelt ist worden in den anderen Gemeinden aussen, in der Provinz oder auch in Korinth und so weiter, haben sie Geld gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Weil die haben Geld gebraucht, weil sie sind viel gewesen, es hat viel Arme gegeben. Und man hat müssen schauen, dass die Apostel, die haben ja nicht geschafft. Die haben keine Zeit gehabt zum Schaffen. Die haben sich müssen um 3000 Leute kümmern. Sie lehren. Ihnen dienen. Wir lesen das ja auch noch später, nachher, was die Diakone eingesetzt haben, dass sie gesagt haben, nein, wir können jetzt das nicht auch noch machen. Und was auch wichtig ist, zu sehen, dass das ist wirklich eine einmalige Situation in Jerusalem. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, so, jetzt Leute, alle Bankkonten werden jetzt, komme ich eine Vollmacht dazu über, so dass ich ein bisschen Ausgleich machen kann. Gell? Dann, wer wollen wir jetzt nennen? Die Dimitri ist aber nicht da. Dann versteht ihr, es geht nicht um das. Aber in Jerusalem war das so gewesen, und es geht aber, wir werden es nachher sehen, es geht um eine Haltung, um ein einander dienen. Also, ich will noch schnell die Situation von der Gemeinde in Jerusalem anschauen. Was die haben natürlich sehr krass erlebt, die Fülle vom Heiligen Geist. Die haben ja Pfingsten miterlebt. Gut nach, haben sich aufgrund von dem bekehrt. Und sie haben auch selber die Fülle vom Heiligen Geist erlebt. Und die sind einfach, die sind zusammen gemeinsam gewesen, haben ein gigantisches gemeinsames Erlebnis gehabt, sind so eng miteinander verbunden gewesen. 3000 Leute, stell dir das vor. Wie das funktioniert, dass... Oh, der Stein bröckelt. Die haben... Das ist jetzt rausgegeben. Also, nochmal. Sie haben gemeinsam ganz viel erlebt. Sie sind 3000 Leute, die ganz eng zusammen gelebt haben. Und wenn wir das lesen, wie ist denn das möglich? Dann lesen wir das ein bisschen später in der Apostelgeschichte. Nein, es steht gerade nachher. Das ist das, was das nächste Mal kommt. Dass sie täglich im Tempel sind gewesen. Sie haben sich jeden Tag im Tempel getroffen. Die haben die Gelegenheit gehabt in Jerusalem, was sonst niemand gehabt hat. Und haben sich nachher hin und her in den Häusern getroffen. Also die Gemeinde ist nicht einfach immer 3000 zusammen, sondern das sind vielleicht 30 zusammen dort, 50 zusammen dort, 20 zusammen dort und essen zusammen, leben zusammen, dienen zusammen, werden gelehrt. Ich denke, die Apostel, die haben sich, ich weiß nicht, ob sie die Stadt in Bezirke geteilt haben. So, der Jakobus ist für den zuständig, der Petrus für diese. So wissen wir nicht. Aber die haben sich getroffen in den Häusern und haben einander kennengelernt. Sie haben miteinander zusammengelebt. Und haben so, es ist völlig natürlich gewesen. Ich glaube, das hat niemand gesagt. Hört Leute, ab jetzt gehört alles allen zusammen. Ich bin sicher, das hat niemand gesagt, sondern das war eine logische Konsequenz gewesen. Aus dem Erleben und auch aus der Verfolgungssituation. Die Leute sind verfolgt gewesen. Es klingt zwar zwischen ihnen recht schön, sie haben Achtung gehabt im Volk, aber die Jünger sind da, ein paar Mal sind sie eingesperrt gewesen. Und ich habe heute Morgen der Angelika gesagt, ach, die armen Schriftgelehrten oder die armen Hohepriester und so, die haben es schon nicht einfach gehabt. Mit diesen Jüngern, mit diesen Aposteln. Oder dann nehmen sie sie, sperren sie ein, am nächsten Tag stehen sie schon wieder im Tempel und predigen. Aber sie sind verfolgt worden. Sie sind verfolgt worden. Und das lesen wir auch, wenn wir später das anschauen. Wo sie wieder eingekerkert gewesen sind. Der Petrus und der Johannes, glaube ich. Und sie haben sie bedroht und gesagt, und jetzt, sonst kommt es nicht gut für euch, wenn ihr jetzt... Sie haben sie schwer bedroht und sie sind zurückgegangen und haben das wieder gesagt, haben das erzählt, hört, wir werden bedroht, wir dürfen nicht mehr reden. Und dann ist die Geschichte, wo sie gemeinsam beten, Herr, gib uns Freimütigkeit, dein Wort in Kraft zu predigen. Und dann ist die Geschichte von diesem Erdbeben. Dann bebt die Erde und sie werden wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. All das ist immer einfach Voraussetzung. Und dann, was steht als nächstes? Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Also, das kommt wieder und wird wieder bestätigt. Sie sind ein Herz und eine Seele gewesen. Auch gerade wegen dieser Verfolgungssituation. Auch in dieser Verfolgungssituation drin. Und wir können sagen, da ist eigentlich der Kommunismus erfunden worden. Im guten Sinn. Sie haben zusammengelebt. Sie haben alles gemeinsam gehabt. Sie haben... Der eine die hat Pflanzen geschenkt, und der andere hat sie selber müssen eingraben. Setzen. Natürlich nicht eingraben. Oder sagt man auch eingraben? Darf man das sagen? Ja, sie haben alles gemeinsam gehabt, sie haben sie verbracht miteinander. Und dann ist das eigentlich eine logische Konsequenz gewesen. Denn als Gemeinde haben sie eben so gelernt. Ich habe vieles jetzt schon gesagt. Sie haben ein gemeinsames Ziel gehabt. Sie haben ein gemeinsames Ziel gehabt, mehr von Gott zu lernen. Sie haben das gemeinsame Ziel gehabt, das Reich Gottes zu bauen, den Menschen weiterzugeben von Jesus. Und sie haben alles gemeinsam gehabt. Sie haben alles geteilt, das haben wir jetzt gehört. Sie haben Zeit miteinander verbracht. Und das ist, denke ich, etwas ganz Zentrales. Sie haben Zeit miteinander verbracht. Im Gottesdienst auch. Aber ich glaube, sie haben auch nebenan, es war normal, dass sie miteinander unterwegs waren. Weil sie haben so viel einander zu erzählen gehabt. Wenn ihr so viel erlebt. Und sie haben Zeit miteinander verbracht. Und es steht auch nachher, es hat niemand bedürftig gegeben. Es ist niemand bedürftig gewesen. Weil sie haben geschaut, haben einander geschaut, dass das so gut kommt. Und man hat sich umeinander gekümmert. Man hat sich umeinander kümmert. Ja, das klingt wunderbar, gell? Oh, ist das schön. Die haben sich umeinander gekümmert, das war alles wunderbar gewesen. Aber ich glaube, es ist auch gleich mal passiert, dass es nicht mehr so rosig ist gelaufen. Gell? Zuerst lesen wir nachher gerade die Geschichte. Also nach dem zweiten Mal, wo da der Heilige Geist kommt und wo man liest, dass sie alles gemeinsam hatten, dann ist die Geschichte von Josef, wo man auch Barnabas genannt hat, wo sein Acher verkauft hat und den Erlös der Jünger vor die Füße gelegt hat. es gebracht hat. Schau, ich habe da mich nachher verkauft, da ist das Geld. Das war für ihn völlig logisch gewesen. Und da hat es noch zwei andere gehabt. Gell nicht? Jetzt kommt nachher die Geschichte vom Hananias und Sapphira. Was haben die gemacht? Das ist eine ganz tragische, eine schockierende Geschichte eigentlich. Wo wir auch ganz klar mit im Zusammenhang sehen mit der ersten Urgemeinde. Der Hananias hat das gesehen, was der Josef gemacht hat. Darum steht es gerade nachher. Der steht jetzt voll gut da, beim Petrus und seinen Kollegen. Und bei den anderen. Die haben das auch gesehen. Also wäre schon gut. Und dann, was macht er? Der Ananias geht und verkauft auch ein ganzes Gut. Nicht einfach ein Acker. Ein Gut. Verkauft er. Und nimmt, tut einen grossen Teil, tut er auf die Seite, für sich behaltet er so. Der kommt mit dem Rest runter. Schau, Petrus, Kollegas, da haben wir ist es gut verkauft und das ist der Erlös. Und der Petrus, in der Fülle vom Heiligen Geist, kann man einen nicht so Ring übers Ohr hauen. Er sagt dann: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Und dann, was passiert? Er stirbt auf der Stelle. Und seine Frau kommt und erzählt das Gleiche und stirbt auch gerade. Und das hat eine ziemliche Sache zur Folge. Also das ist den Leuten ziemlich eingefahren. Und später lesen wir auch eine andere Geschichte, wo es nicht so rosig ist gelaufen. Da haben sich die Hellenisten, also die griechischen Juden, haben sich beklagt, sind zu den Jüngern gegangen und gesagt, also hört, mit dem Essen verteilen, es funktioniert einfach nicht. Weil unsere Witwen, die hellenistischen Witwen, die kommen zu kurz. Die kommen weniger rüber wie die hebräischen Witwen. Und dann denken sie, okay, dann müssen wir etwas machen. Und sie haben gebetet und gesagt, okay, wir können es nicht machen. Wir haben genug zu tun, 3000 Leute zu lehren, nicht zu dienen. Wir suchen 7 Diakonen. Und da werden 7 Diakonen ausgelesen. Ist gut. Und gerade später, im 6. Kapitel. Und dann ist es ganz interessant, was denn dort steht. Die Leute haben sie gewählt und haben sie vor den Apostel gestellt. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Ja, die haben sie eingesetzt. Und, was passiert nachher? Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Das war ein Volk. Da ist ein Ungleichgewicht gekommen. Das ist eine Herausforderung, zu schauen, dass 3000 Leute alle gut versorgt sind. Das ist eine logistische Herausforderung. Gell? Heute sagt man dem Logistik. Früher hat man dem anders gesagt. Das ist der Beruf der Logistiker, ist dort nachher entstanden. Früher hat man den Diakon gesagt. Also wenn jetzt so die Lastwagen rumfahren, Diakonieunternehmen, dann wisst ihr, um was es geht. Es ist ein Ungleichgewicht entstanden und sie haben es wieder ins Lot gebracht. Das scheint etwas ganz, ganz Wichtiges zu sein, dass alle gut versorgt sind. Dass es allen, dass niemand bedürftig ist in dem Sinn. Auf welcher Ebene auch immer. Und die Folge ist die. Und das Wort wuchs. Also das Wort hat im Leben der Menschen wieder können zunehmen. Und die Menge der Gläubigen mehrte sich sehr. Und sogar Priester. Ein Haufen Priester sind noch zum Glauben gekommen. Und zwar hat das Jesus hat das alles schon vorbereitet gehabt. Jesus hat das vorgelebt gehabt. Er hat mit den Jüngern zusammengelebt. Er hat mit ihnen alles geteilt. Sie haben sogar ja den Schatzmeister gehabt. Wie hat er geheißen, der Schatzmeister von den Jüngern? Judas. Das ist nicht so ein einfacher Job. Das ist nicht so. Hat auch viel mit Versuchungen zu tun. Aber sie haben zusammen gelebt, sie haben alles gemeinsam gehabt. Und Jesus gibt im Johannes 13, Vers 34 und 35, kurz vor, also am Ende von seinem Wirken, sagt er: Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. Das ist ein neues Gebot, sagt er. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Konzentriert euch nicht einfach nur auf mich, den Meister. Nicht nur ich. Nicht nur auf mich, den Messias. Konzentriert euch nicht nur darauf, Gott zu lieben. Nein, liebet einander. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist ja das, was genau passiert ist vorher. Da war Liebe unter in der Gemeinde. Sie haben füreinander geschaut. Sie haben das wieder ins Gleichgewicht gebracht. Dass wieder alle genug hatten. Sie haben darauf geachtet, dass Liebe ist. Und die Zahl mehrte sich sehr. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und Jesus hat dann ein bisschen später hat es wiederholt. Und so lautet mein Gebet in Johannes 15, Vers 12. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Hallo, ich sag's euch nochmal, damit ihr dann nachher gut dran denkt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein höherer Anspruch. Und Jesus betet auch im hohepriesterlichen Gebet. Betet er auch ganz konkret nachher für die Einheit untereinander. Und Einheit gibt es nur in der Liebe. Ihr könnt das selber nachlesen im Johannes 17, Vers 21 bis 23. Wir sehen auch, dass der Paulus das Thema aufnimmt. Und an verschiedenen Orte braucht er das Bild vom Lieb. Das kennen wir. Die meisten von uns kennen das. Und dann sagt er im 1. Korinther 12, Vers 26, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Also das ist ein Thema, das sich durchzieht. Das ist ein Thema, das sich durchzieht durch die Bibel. Oder auch gerade durch das Neue Testament. Wie sieht denn das praktisch aus? Gemeindeleben ist ja kein Hobby. Wir sind kein Verein. Gemeinde ist kein Hobby. Es geht um das Leben. Es geht ums Ganze. Es geht um Liebe praktisch. Und wenn wir das Ganze anschauen, wenn Jesus sagt, liebet einander, und wenn wir nachher lesen in der Apostelgeschichte, sie hatten alles gemeinsam, dann ist das nicht, die Liebe ist nicht gemeint, dass wir einander ein bisschen so, jö, und ja, du bist so eine Liebe, und ja, ich bete dann für dich. Natürlich hat das auch eine Wichtigkeit. Aber das hat ganz klar eine praktische Seite. Es ist nämlich eine Haltung. Eine Haltung, die wir einander gegenüber haben in der Gemeinde. Eine Haltung von der Liebe, die praktisch wird. Und Liebe, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wir haben so ein komisches Bild von Liebe heute. Gell nicht? Ich meine, jeder zweite Film, den wir schauen im Fernsehen, der handelt um Liebe. Und wenn Liebe gemeint ist, dann sind sie Mann und Frau. Und wie sie zueinander finden, mit allen Verwicklungen und so weiter. Aber das ist ein falsches Bild von Liebe. Liebe wird verwechselt mit Romantik. Und Romantik gehört auch in die Liebe, aber nicht in die Liebe, die da gemeint ist. Die Liebe, die gemeint ist, ist Agape-Liebe. Agape-Liebe und nicht Eros-Liebe. Kann auch Phileo-Liebe sein, also die gemeinschaftliche Liebe, die Freundschaftsliebe, aber auch die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die einem anderen dient, die der andere wichtig ist. Und wie drückt sich denn die aus? Weil Liebe ist ja kein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung und eine Haltung. Ich habe nicht immer so Schmetterlingsgefühl für die Angelika. Es kommt schon auch vor. Immer wieder mal. Gell? Aber ich habe nicht immer so heftige Gefühle für die Angelika. Sie für mich schon immer. Der Dimitri ist nicht da. Aber es ist, ich weiß, dass ich die Angelika liebe. Und die Angelika weiß auch, dass ich sie liebe. Will ich die Entscheidung auch getroffen haben? Entscheidung für sie. Wo ich ihr diene, wo ich sie unterstütze, wo ich für sie da bin. Manchmal mehr, manchmal weniger. Liebe drückt sich nicht in Wort aus oder nicht nur in Wort aus, sondern in dem, was nachher Auswirkung davon ist. Jemand, der nur über Liebe redet und nie Liebe handelt, das stimmt auch die Liebe vorher nicht. Sondern es hat eine Auswirkung in der Handlung. Liebe ist erst Liebe, wenn sie Hand und Fuß hat. Wenn etwas geschieht, wenn etwas gemacht wird. Was kann ich tun? Wie kann ich das jetzt leben? Wie kann ich das jetzt umsetzen? Und ich muss euch sagen, ihr seid ja so gespannt gewesen, gell? Ihr Kleingrüppler. Kleingruppe ist Voraussetzung, ist die beste Voraussetzung dazu. Kleingruppe ist etwas, wo einfach, das ist der beste Boden dafür. Weil da ist Vertrautheit da. Man lernt einander näher kennen. Und für mich ist das Schönste, ich habe von einer Kleingruppe gehört, wo sie einander gesagt haben, du, wir essen dann nächsten Mittwoch, tue ich dann bei mir daheim kochen, wer will zum Mittag essen über den Mittag, der soll doch zu mir zum Mittag essen. Und ich glaube, ein grosser Teil von dieser Kleingruppe ist dann dort hergegangen, geht zum Mittag essen. Von einer anderen Kleingruppe habe ich gehört, wie der eine in der Kleingruppe ein Problem hatte mit dem Computer. Und der andere gesagt, ja komm, das, ich helfe dir. Und wir machen das zusammen. Und das außerhalb vom Kleingruppenabend, das ist, da hat es angefangen, das Leben teilen. Dass man sich füreinander interessiert, einander kennengelernt hat. Und sagt, okay, hey, das kann ich gut. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich weiss nicht, wenn es Heidi Amsel in ihrem riesigen Garten, oder, was sie hat, sollte unbedingt irgendwie einen Baum pflanzen. Spürt ihr, was kommt? Könntest du es noch laut sagen, Hans-Jürg? Genau. Kommen wir dann am Montag schauen? Aber das ist doch genau das. Jetzt haben die gesagt, der Baum, ich sollte unbedingt den Baum pflanzen in meinem riesengroßen Garten. Hier kein grosser Garten übrigens. Einfach so, als Beispiel. Ein bisschen unverfänglich ist. Und der Hans-Uli, seine Reaktion ist, gesagt, kommen wir dann am Montag schauen? Heinz. Das kommt der Heinz auch noch schauen. Und von einer anderen, das war nicht einmal eine Kleingruppe. Mal, es ist wie eine Kleingruppe. Habe ich gehört, dass in der Sommerferien, wo im Heimbund nicht so viel gelaufen ist, hat eine Gruppe, die jeweils miteinander fährt, also abgeholt werden und daher fahren, dass die gesagt haben, komm, wir treffen uns doch in der Ferien, weil ein paar wirklich einfach nicht wissen, was machen, wenn manchmal. Oder weil sie einander einfach Zeit haben gefunden, mal, wir treffen uns trotzdem. Wir treffen uns trotzdem. Und haben sich einmal wieder eine Person sind sie gegangen und sie haben erzählt, sie haben zusammen Kaffee getrunken oder zu Vieri genommen und über die alten Zeiten geredet. Herrlich! Das ist Leben teilen. Und solche Beispiele wünsche ich mir. Ja, ich bete dafür. Dass das immer mehr darf geschehen. Dass wir immer mehr voneinander füreinander dürfen. Also ich weiss. Letztens hat mir jemand gesagt, ja, morgen tun wir dann wieder einen Dienst machen jemandem. Ja. Ja, jemand, wo muss zügeln, dann gehen wir dann zügeln. Gehen helfen zügeln. Leben teilen. Hey, jetzt bin ich da. Schauen. Was kann ich tun? Kleingruppe ist die beste Voraussetzung. Schaut die anderen an mit den Augen von Jesus. Schaut sie an und fragt euch, Was würde Jesus ihm oder ihr tun? Was braucht mein Nächster? Was braucht es? Und dann nachher am Schluss umsetzen. Handeln. Machen. Und ich habe noch ein paar Beispiele aufgelistet. Ein liebes Wort. Manchmal braucht es nicht eine Tat. Ein liebes Wort kann Tat genug sein. Wenn jemand entmutigt ist. Oder Hilfe mit dem Computer, das haben wir vorhin schon gehört. Oder der Rasenmähen. Für jemanden, der das nicht mehr so kann. Oder der vielleicht Zeit nicht hat dazu. Oder Kind hüten. Jemand, der unbedingt an einen Termin und niemand hat, der Kind schaut. Ja, kein Problem. Ich schaue doch deine Kind. Oder Gebet. Gebet ist genauso etwas, was ganz wichtig ist. Es ist klar. Es ist nicht das gemeint, dass wenn jemand sagt, oh, wenn jetzt Heidi sagt, oh, was soll ich machen mit dem Baum? Ich sollte unbedingt den Baum im Garten pflanzen. Und der Hans-Uli sagt, ja, ich bete dann für dich. Ich glaube, wir verstehen es, oder? Aber wenn jemand eine Not hat, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand krank ist, beten füreinander. Wo wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten an unsere Grenzen kommen, kann ein Gebet, ein konkretes Gebet füreinander genau das Richtige sein. Und beten ist immer gut. Also der Hans-Uli kann sagen, ja, ich bete dafür, dass das gut kommt. Und kommt am Ende schauen kann. So würde es dann auch gehen. Und dann kommt dann der Heinz noch dazu. Der Heinz würde dann anfangen zu graben, gell? Und dann? Jetzt geht es nicht mehr weiter, hallo? Hast du etwas geklickt? Ja, jetzt. Es ist nur ganz wenig, was noch kommt. Da, seht ihr, Pünktli. Das heisst, ihr könnt euch selber überlegen, was das noch heisst. Einander dienen. Einander lieben. Unsere Gaben miteinander teilen. Und füreinander da sein. Und ich wünsche mir, dass das dürfte stark werden in unserer Gemeinde. Dass die Liebe dürfte wachsen. Sichtbar werden, immer mehr. Und ich weiss, es passiert auch ganz viel Unsichtbares untereinander. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr euch untereinander liebt. Amen.